Das Krachmobil kommt auf leisen Reifen daher. Den Elektrovan haben sie bei der Berliner SPD liebevoll nach Batmans Gefährt benannt, auch wenn Batman bekanntlich deutlich schnittiger unterwegs war. Ich treffe den Spitzenkandidaten der Berliner SPD, Steffen Krach, im Berliner Stadtteil Wedding. Adrett gekleidet in Sakko und weißem Hemd. Es ist August. Krach ist um 5 aufgestanden und kommt gerade von einem Dreh für einen Fernsehspot. Und da das Krachmobil auch als Umkleidekabine dient, ist es ein bisschen voll. Wahlkampf eben.
Plakate, Aufsteller, Flyer, alles dabei. Und heute natürlich noch den Krachshot für den Wochenmarkt. Das ist ein Mix aus roter Beete, Orange, Ingwer und Apfel. Und schmeckt super. Richtig Power und trägt uns bis ins Rote Rathaus. Und hat natürlich die Farbe Rot.
Die Krachshots werden später noch für Aufregung sorgen auf dem sonst sehr beschaulichen Wochenmarkt in Pankow im Norden Berlins. Aber zunächst einmal fahren wir durch die baustellengeplagte Stadt, die Krach gerne nach seinem Pariser Vorbild, Anne Hidalgo, umgestalten möchte. Zu einer lebenswerten Stadt, glamourös und sexy. Zuletzt hat das für die SPD Klaus Wowereit Anfang der 2000er Jahre geschafft. Lange her. Wowereit kümmert sich jetzt hauptsächlich um einen Trash-Podcast und geht auf den Golfplatz. Krach, ein vorsichtiger, stiller Typ, könnte sehr gut als Gegenmodell von Wowereit durchgehen, auch was seine Bekanntheitswerte betrifft. Und dann muss er sich auch noch mit Ermittlungen wegen möglicher Bestechlichkeit aus seiner Zeit in Hannover herumschlagen, die eine Woche vor der Wahl publik wurden. Die SPD nennt die Vorwürfe auf BR24-Nachfrage absurd und haltlos. Es gilt auch hier die Unschuldsvermutung. Das Krachmobil rollt lautlos Richtung Norden aus dem ehemals roten Wedding, in dem die Berliner SPD zwar noch ihr Hauptquartier, sonst aber nicht mehr viel Wählerrückhalt hat.
Jetzt ist es gerade mit der SPD so ein bisschen schwierig, weil man irgendwie das Gefühl hat, es gibt sie noch, aber sie ist in einem schweren Schrumpfungsprozess.
Ja, wir haben immer schon mal schwierige Zeiten gehabt. Wir kämpfen aber auch in diesen schwierigen Zeiten und ich kämpfe jetzt auch und mir ist das alles bewusst und ich will da auch nicht sagen, dass es hier irgendwie eine leichte Ausgangslage ist. Aber wir haben ja die Möglichkeit, das Rote Rathaus zurückzugewinnen.
Jetzt sind wir gerade am Plakaten von der Linken vorbeigefahren. Immobilienkonzerne enteignen. Ist das ein rotes Tuch für Sie?
Ich halte das nicht für den richtigen Weg, weil es nicht helfen wird in einer Situation, wo wir einen extrem angespannten Wohnungsmarkt haben. Das, was die Linke vorhat, ist eine Idee, die ist frühestens in 10 Jahren umsetzbar mit der gesamten juristischen Auseinandersetzung, die es geben wird. Und vor allem hat die Linkspartei noch nie gesagt, woher sie die Milliarden nehmen möchte für die Enteignung. Und deswegen sagen wir wollen erstens bauen, 20.000 Wohnungen pro Jahr. Und zweitens wollen wir für Recht und Ordnung auf dem Wohnungsmarkt sorgen. Und ein weiterer Punkt unseres Angebots für bezahlbaren Wohnraum ist eben, dass wir den Mietendeckel hier in Berlin einführen wollen.
Problem nur, Krach sagt das zwar, aber seine Berliner SPD und er sind sich in der Bauen-Mieten-Wohnen-Frage längst nicht einig.
Sind wir hier? Also, gut, dann springen wir mal auf.
Auf Pankows ältestem Wochenmarkt, der sogar noch mal 6 Jahre älter ist als die SPD, wartet Paul Krüger, der SPD-Kandidat für Pankow, auf Krach und seine Shots.
Paul Krüger, schön, dass Sie dabei sind.
Noch ist es ruhig an diesem Freitagmorgen im August, noch ist es nicht ganz so heiß. Aber der Wurstdealer im ersten Stand ist schon auf Temperatur, als sich Krach und Krüger mit ihrem SPD-Shots-Bauchladen nähern.
Vollkommen falsche Richtung.
Aber falsche Richtung.
Oh, ganz falsche Richtung.
Können wir ja drüber reden.
Nee, da können wir nicht mehr drüber reden. Ihr hattet ganz viele Jahre eure Chancen, habt eine Scheiße geboten.
Eine erste kalte Dusche. Aber die Wahlkämpfer der SPD in Berlin sind es mittlerweile gewohnt, dass nicht alle sofort jubeln, wenn sie auftauchen. Paul Krüger, ein junger, smarter, freundlicher Mann, kennt das aus vielen Gesprächen.
Ich glaube, bei vielen ist halt auch enorm viel Vertrauen auch zurückgegangen, weil hier auch früher die SPD auch stark war und da wollen wir halt auch wieder hin. Und ich glaube, es geht auch nur über das direkte Gespräch. Ne?
Einen Stand weiter kommt Krach mit seinen Shots überhaupt nicht gut an. Und ein Gespräch ist auch nicht möglich. Fast kommt es zu einer Handgreiflichkeit mit dem Standbetreiber.
Gehen Sie bitte ein paar Schritte weiter und lassen Sie mich in Ruhe.
Setzen Sie einfach mal dahin, ist schlecht auch für Ihr Herz.
Ich bin nicht wütend, ich bin sehr enttäuscht von der Politik.
Nur mit Mühe beruhigt sich der junge Mann und Krach kann weiter Shots verteilen. nähert sich eine ältere Frau, Moni aus dem Kiez. Entschlossen steuert sie auf Steffen Krach zu. Sie hätte eine Frage zum Mietenkataster, der großen Mietwohnungsdatenbank, die Schwarz-Rot gerade erst eingeführt hat. Wann die denn käme?
Juli 2027. Ja. Da wird dann alles eingetragen, die Eckpunkte. Größe, Mietpreis, ja, ja. Art der Modernisierung und so weiter und so fort.
Ja, habe ich als Mieter auch das Recht, da reinzugucken oder anzufragen? Die können ja auch schummeln.
Da wirkt der Kandidat dann doch leicht überfragt. Mieten, Wohnen, Bauen. Wohin entwickelt sich Berlin? Das ist das zentrale Thema im Wahlkampf. Gesetzt hat es die Linkspartei. Und nun muss auch Steffen Krach versuchen, einen SPD-Markenkern in dieser Frage herauszuschälen, der über bloßes Kopieren hinausgeht. Nicht so ganz einfach. Vor allem, wenn man 37 Jahre die Regierung gestellt hat in Berlin und in den Umfragen ziemlich weit hinten liegt.
So?
Die AfD hat es da deutlich einfacher. Sie sitzt in der Opposition und nutzt das weitlich aus. In Reinickendorf im Nordwesten der Stadt ist der Stand der AfD in Blau getaucht. Es stürmt so, dass erst einmal einer der beiden Sonnenschirme umfällt. Aber das wird der einzige Unfall an diesem Nachmittag bleiben. Keine Störer, keine Gegendemonstranten, auch wenn die Polizei ein Auge auf die Szene hat. Der Stand in der Fußgängerzone vor der Endhaltestelle des Schienenersatzverkehrs nach Alt-Tegel ist geschickt gewählt. Immer wieder strömen neue Menschenmassen aus dem Bus und laufen am Stand vorbei. Nicht wenige steuern direkt auf die blaue Wand zu.
Hallo.
Guten Tag. Guten Tag. Sind ja meine Freunde.
Ja.
Wunderbar, Mensch. Ich hoffe, ich drücke so die Daumen.
Ja, das wäre gut.
Ich wünsche viel Erfolg bei der Wahl.
Danke, kann man gut gebrauchen.
Und meine Stimme kriegen wir.
Super.
Christine Brinker, freie Architektin, Finanzpolitikerin der AfD im Berliner Abgeordnetenhaus und Kandidatin für das Amt der regierenden Bürgermeisterin. Lange, blonde, vom Wind zerzauste Haare, dezent geschminkt, dunkelblauer Hosenanzug, hört zu. Bekommt meistens Lob und Zuspruch.
Die Nettmachen sind wirklich so hübsch, wie sie auch auf den Fotos aussehen.
Brinker lächelt etwas gequält. Anders als der omnipräsente, dauergut gelaunte Ulrich Siegmund in Sachsen-Anhalt ist sie keine, die sich brachial in den Vordergrund drängt. Sie hat aber auch nicht annähernd siegmundsche Umfragewerte.
Ich bin halt einfach eher ein zurückhaltender, schüchterner Mensch. Und ich mache mir halt echt Sorgen um Deutschland. Und das belastet mich auch irgendwie. Es klingt jetzt ein bisschen doof.
In Reinickendorf, Westberlin, CDU-Hochburg haben bei der letzten Wahl die meisten die Christdemokraten gewählt. Aber die CDU, die habe abgewirtschaftet, so sieht es jedenfalls Michael. Rentner, 74 Jahre, blond gefärbtes Haar, drahtig, sportlich und wütend.
Gucken Sie sich doch mal an, was hier los ist. Hier ist doch alles den Bach runter.
Was genau?
Setzen Sie sich mal in Ihr Auto und fahren Sie durch Berlin. Hier bricht es alle zusammen. Und das muss sich ja nun mal langsam ändern hier. Also muss mal jemand anders ran. Also bleibt ja nur eine Partei über und das ist die AfD.
Wählen Sie immer schon AfD oder ist das jetzt neu?
Neu. Früher habe ich mal CDU gewählt, aber da passiert ja nichts.
Das Thema, das die Berliner AfD an erster Stelle in ihrem Wahlprogramm nennt, und nein, es ist nicht Zuwanderung, Asyl und Staatsangehörigkeit, sondern Bauen und Wohnen, kommt an diesem Nachmittag eher am Rande vor.
Das ist schon ein Thema für viele Leute. Doch, doch, das ist ein dominantes Thema.
Sie haben ja gesagt, enteignen mit Ihnen nicht, ne?
Diese Enteignungsdebatte ist komplett ökonomischer Unsinn. Es funktioniert einfach nicht, egal wie man es dreht und wendet.
Das Wohnenthema hat die AfD auf ihre Weise wiederum mit ihrem Leib- und Magenthema verknüpft. Rolf Wiedenhaupt, AfD-Vorsitzender in Reinickendorf, Jurist, großbürgerliches Auftreten, ein Stecktuch, beschreibt es so.
Wir haben ja mit dem einheimischen Modell gesagt, es muss möglich sein für diejenigen, die in dieser Stadt arbeiten, egal welcher Nationalität, die sich einsetzen für diese Stadt, an Wohnung unter dem Wohnberechtigungsschein zu kommen. Wir wollen, dass der Berliner bevorzugt wird.
Für das einheimische Modell, wie es die AfD nennt, hat sie auch ein YouTube-Video im Angebot, das wiederum, nun ja, nur ganz bestimmten einheimischen Wohnungen zukommen lassen will. Spoiler, es hat etwas mit Migration zu tun und deutschen Steuergeldern.
Das ist Lukas. Lukas ist Berliner, 24 Jahre alt und er arbeitet bei der Feuerwehr. Darauf ist er sehr stolz.
Wir zeigen Christine Brinker das Video vom deutschen weißen Feuerwehrmann und seiner weißen Freundin, die keine Wohnung bekommen, weil, wie sie meinen, dunkelhäutige Migranten, abgerissene Obdachlose und Shisha rauchende Transferleistungsbezieher in Berlin zuerst dran seien. Brinker ist der Meinung, daran sei nichts rassistisch.
Wir bilden einfach die Realität ab, wie es ist bei der Vergabe landeseigener Wohnung.
Wer künftig eine Wohnung bekommen soll, soll laut AfD etwas anders aussehen.
Und dann kommen jetzt hier die Leute, wo sie wollen, dass die eine Wohnung bekommen.
Das sind alles sozusagen
gute weiße Berliner?
Nö, finde ich nicht. Sind dunkelhaarig, der eine hat eine dunkle Haut, rothaarig, blond, querbeet. Wir können auch gerne noch den einen oder anderen mit einer dunkleren Haut ausstatten. Aber das ist doch ein Merkmal, was keine Relevanz hat.
Hat man so auch noch selten gehört aus AfD-Mund.
Okay.
Elif Eralp, die Bürgermeisterkandidatin der Linkspartei, läuft über ein wild verwucherteres ehemaliges Bahnbetriebswerk in Rummelsburg, Berliner Osten. Der Regen hat tiefe Pfützen hinterlassen, denen sie vorsichtig ausweicht. Gleich ums Eck türmen sich die Ostberliner Plattenbauten Lichtenbergs. Aber auch hier, auf dem Gelände der Bloh-Ateliers zwischen Birken, Bienen, Bahnrelikten und Schmetterlingen, lauert das Thema, das die Berliner Linke zu ihrem Markenzeichen gemacht hat. Wem gehört die Stadt? In diesem Fall gehört das Gelände mit den 64 Ateliers der Bahn und nicht den Künstlerinnen und Künstlern.
Nach wie vor eine Zwischennutzung seit 25 Jahren.
Erklärt Björn Friese vom Bloh-Förderverein. Offiziell läuft der Vertrag noch bis Mai nächsten Jahres, aber was passiert dann? Elif Eralp hat sich im Berliner Senat für den Erhalt der Ateliers ausgesprochen, nur...
Die Bahn mauert jetzt irgendwie, weil sie sagt, sie braucht das, aber sie sagt auch nicht wofür und gibt keine Auskunft sozusagen darüber. Und das ist jetzt natürlich krass, weil dann müssten ja alle Künstlerinnen irgendwie raus. Ja, insofern wäre das ziemlich dramatisch.
Das Thema auch hier... Wie viel Kunst kann und will sich die Stadt leisten und was bedeutet das für Künstlerinnen und Künstler, wie die ägyptische Malerin Hanna Elderm, die seit 13 Jahren ihr Atelier auf dem Gelände hat. Berliner Abrisscham, eilig gekalkte Wände, Bierbänke, Betonfußboden.
Bis jetzt wissen wir nicht, was noch kommt. Das macht Unruhe. Es war nicht stabil.
Nicht stabil. Das beschreibt die Lage auf dem Berliner Wohnungsmarkt vielleicht am besten. Vom üppigen Grün der Kunstkommune ist es nur ein Katzensprung in die Lichtenberger Plattenbaustruktur. Ich bin unterwegs mit Antonio Leonhardt, Kandidat der Linken für das Abgeordnetenhaus. Es geht an den S-Bahn-Gleisen entlang in eine Unterführung mit einem schmuddeligen Matratzenlager, an dem auch etwas deutlich wird.
Die Obdachlosigkeit in dieser Stadt, etwas, was man in Außenbezirken vor 10 Jahren noch nicht gesehen hat, aber mittlerweile eben auch hier zur Tagesordnung gehört, ne? Früher hat sich das mehr zentriert an wenigen Orten in der Innenstadt, wo es auch sehr sichtbar war. Und mittlerweile eben auch im Außenbezirken, in den Kiezen, merkt man, dass es immer mehr diese Obdachlosigkeit gibt und dass Berlin eben im Moment auch die Rezepte fehlen, dagegen vorzugehen.
Die Berliner Linke hat ein Rezept gegen die Wohnungsnot vorgelegt und damit alle anderen Parteien unter Zugzwang oder gegen sich aufgebracht. Das Reizwort heißt Enteignung. Im Kleingedruckten steht dann noch der großen Immobilienkonzerne, was im Kern eine Vergesellschaftung von Konzernen mit mehr als 3000 Wohnungen bedeuten würde. Aber das ist schnell untergegangen im großen Empörungsrauschen. Dass es bereits 2021 einen erfolgreichen Volksentscheid dazu gab, der bislang vom Senat weitgehend ignoriert wurde, spielt der Linken dabei in die Hände. Antonio Leonhardt, ein Rechtsanwalt, kann lange über Enteignung dozieren, warum es weniger kosten und rechtlich sauber sein soll. Dass es radikale Politik ist, das bestreitet er nicht.
Wenn wir radikale Probleme haben, brauchen wir auch radikale Lösungen. Es ist ja nicht so, dass am Wohnungsmarkt der letzten 10 Jahre in Berlin nicht alles versucht worden wäre.
Hallo,
Elif Eralp ist unterdessen auch auf dem Platz im Schatten der Hochhäuser eingetroffen. Ein Springbrunnen und der Regen sorgen für Abkühlung, aber auch dafür, dass die geplante Mieterberatung heute ins Wasser fällt. Stattdessen gibt es Kaffee und Kuchen.
Ich nehme gerne einen Kaffee und ich führe dabei weiter Gespräche.
Elif Eralp wird sofort von Monika und Eberhard vom unabhängigen Mieterbeirat in Beschlag genommen. Es geht um Nachverdichtung, neue Hochhäuser im Plattenbausystem, was nicht alle Mieter hier großartig finden. Eines aber regt Monika, Erstmieterin seit 1973, besonders auf. Dass der Senat, also die Abgeordneten, immer öfter entscheiden, wie die Bebauung in den einzelnen Bezirken auszusehen hat.
Oft kennen sie ja nicht mal das Wohngebiet. Ich habe mit der Wegener gesprochen, denen interessierte das überhaupt nicht. Tempelhof wird gebaut, das war seine Antwort. Man interessiert sich weniger für den Osten, mehr für den Westen. Man merkt sofort, welche Partei da dran ist.
Eine Steilvorlage für die Linkspartei. Auch wenn sie auch im Berliner Osten mittlerweile viele Stimmen an die AfD und das BSW verloren hat. Ursula, Jahrgang 1937 zum Beispiel, hat als Kind Steine für den Wiederaufbau hier in Lichtenberg gekloppt. Bei einem Stück russischen Zupfkuchen und schwarzem Kaffee sagt sie heute:
Ich will die Partei, die keinen Krieg will, die sich endlich verständigt mit dem Putin, damit wir Frieden kriegen.
Ukraine, Gaza, Wagenknecht. Intern nennt man das die Auer-Themen bei der Linkspartei. Im Berliner Wahlkampf spielen sie keine Haupt-, aber eine nicht zu vernachlässigende Nebenrolle. Denn auch Elif Eralp muss sich positionieren, wenn in Neukölln auf einer linken Veranstaltung der israelischen Armee der Tod gewünscht wird.
Man muss sich sehr stark um Schutz und Sicherheit jüdischen Lebens kümmern und Antisemitismus. Aber das heißt nicht, dass man sich nicht um Muslime und Palästinenser hier kümmern muss. Und das wird, finde ich, viel zu wenig getan. Und klar fragen mich auch mal Leute was dazu. Aber letztendlich muss ich auch erklären, auf was ich Einfluss habe und auf was nicht. Also ich kann ja jetzt nicht so tun, als könnte ich jetzt die Waffenlieferung stoppen, obwohl ich mich natürlich dafür einsetzen werde, dass die israelische Regierung jetzt keine Waffenlieferung aus Deutschland mehr bekommt und so.
Genau, das ist unser Spitzenkandidat.
Mittlerweile ist auch Ines Schwertner, die direkt gewählte Abgeordnete für Lichtenberg und Co-Chefin der Linkspartei, angekommen.
Also heute sozusagen alles, was die Partei zu bieten hat, ist heute in der Frankfurter Allee Süd.
Antonio Leonhard hat Kuchen geholt für Gerd, der um die Ecke in einer städtischen Wohnung der landeseigenen Wohnungsbaugesellschaft HOWOG wohnt und dem Kandidaten seine nicht so guten Erfahrungen mitgeben will. Von kaputten Fahrstühlen und der Unmöglichkeit, seine größere gegen eine kleinere Wohnung zu tauschen. Trotzdem findet Gerd, Wohnungsbau gehört in kommunale Hände.
Das ist kein internationales Spekulationsobjekt, was die Preise immer weiter hochtreibt und so, ist meine persönliche Meinung. Ja. Das ist Energieversorgung, Wasser und, und. Also da wird immer erzählt, der Wettbewerb bringt Vorteile, macht alles billiger und die Praxis sieht anders aus. Ja.
Gerd ist den Linken durchaus nicht abgeneigt, nur...
Das Dilemma aus meiner Sicht ist ja auch, wenn man wieder in Regierungsverantwortung ist, musst du Koalitionen eingehen. Naja, also ja,
man muss manchmal auch ein bisschen Erwartungsmanagement betreiben, dass in dieser Stadt nicht alles sofort besser wird, wenn die Linke regiert. Es wird eine Koalition geben und wenn wir stärkste Kraft sind, setzen wir sicherlich eine Menge durch, aber natürlich nicht alles, was wir uns vorstellen.
Mhm. Aber wichtig finde ich auch, dass man das den Menschen auch immer wieder dazu sagt. Ja. Ja, ja. Also das Krasse ist ja der März oder so. Ja. Das ist ja nur so ein Paradebeispiel von heute auf morgen über Nacht. Auf einmal völlig...
Hat er festgestellt, dass er kein Geld hat. Ne? Das
genau.
Ist aber auch.
Naja.
Ja, das, am Ende, wir sitzen da nicht allein. Ne? Und auch Elif kann nicht im Roten Rathaus einfach machen, was er will.
Wenn sie denn überhaupt das Mandat ihrer eigenen Leute für eine Regierungsübernahme bekommt. Denn darüber will die Linke in einem Parteitag nach der Wahl entscheiden. Bei der Grünen Jugend in Friedrichshain, einem der Partykieze der Stadt, gibt es an diesem Samstagmorgen Kraftnahrung.
Boah, das Porridge ist mega lecker geworden.
Circa 20 junge Grüne sitzen um den großen Tisch in der Mitte. Im hoch-Turi-hotspottigen Simon-Dach-Straßen-Kiez. Um 9 Uhr morgens schlafen die meisten in der Gegend noch tief und fest. Aber die Grüne Jugend ist hellwach. Werner Graf, der Spitzenkandidat, ist auch schon da.
Hallo.
Etwas übermüdet und versucht sich an einem T-Shirt-Druck für den Wahlkreiskandidaten in Kreuzberg-Friedrichshain, Enad Atavel. Grüne Farbe wird auf ein rosa Shirt gepresst, gegen Hitze und Hetze.
Ja, geil.
Ja, perfekt, ja.
Gleich wird es losgehen. Haustürwahlkampf. Aber erst braucht der Spitzenkandidat noch einen Wachmacher.
Ich hätte noch einen Kaffee mitgenommen. Haben wir noch einen Kaffee?
Einen winzigen Schluck schwarz gibt es noch für Graf. Weißes Shirt, schwarze Bomberjacke, graue Schläfen, Brille, starker bayerischer Akzent. Bayerischer Akzent?
Ja. Hier in Berlin sagen alle, man hört sehr.
Graf kommt aus Neumarkt in der Oberpfalz und er ist nicht allein. Seine Co-Kandidatin Bettina Jarasch ist ebenfalls Bayerin.
Allgäuer, ja. Ist jetzt ein lustiger Zufall, ja. Aber natürlich ist Berlin ja davon geprägt, dass ganz, ganz viele Menschen herkommen. Und die Grüne Partei ist ja auch explizit eine, die sich über Vielfalt sehr freut. Insofern passt das schon.
So viel vorneweg. Beim Häuserwahlkampf in der Simon-Dach-Straße mit Enad Atavel wird Graf mit seinen bayerischen Wurzeln nicht hausieren gehen. Das passt eher nicht so gut. Enad Atavel ist so ein Beispiel für Vielfalt. Er könnte der erste syrische Geflüchtete sein, der in einem Landtag sitzt. Der 30-jährige Informatiker ist sehr wach an diesem Morgen, hüpft wie ein Gummiball auf und ab.
Ich habe ein gutes Gefühl. Wir waren jetzt an 5000 Haustouren in meinem Wahlkreis. Ich bin die Nummer 1 im Landesverband schon an den Haustouren.
Auch in Friedrichshain-Kreuzberg ist eines der großen Wahlkampfthemen der Kampf um bezahlbaren Wohnraum.
Natürlich ist das Mietenthematik ein sehr wichtiges Thema, zu hohe Mieten.
Daher hat auch Atavel neben Digitalisierung und Migrationspolitik das Mietenthema als Priorität identifiziert. Die Grünen wollen einen Mietenbonus für die Nebenkosten und einen Mietendeckel. Noch einmal 5000 Haustüren haben sie sich für dieses Wochenende vorgenommen. Aber erst muss Werner Graf noch eine Motivationsrede halten.
Ich saß noch hier, als Hans-Christian Ströbele die Miete hier gezahlt hat und war oft mit ihm hier und habe wilde Pläne geschmiedet.
Die Ströbele-Zeiten mit Direktmandat-Abo sind lange vorbei bei den Grünen. Aktuell liefern sie sich in diesem Bezirk und in der ganzen Stadt ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit der Linkspartei, die auch beim Häuserwahlkampf gleich noch eine Rolle spielen wird. Bevor es endlich losgeht, muss Graf, Jahrgang 1980, allerdings noch mitten auf der Straße ein TikTok-Video aufnehmen, zu seiner größten Freude.
Und was singe ich davon? Den männlichen
Part. Das Social-Media-Team ist grenzwertig geduldig, weil Graf eher mäßig performt. Liegt vielleicht auch an der Auswahl des Songs.
Das wird Manny Petty gemacht.
Manny Petty gemacht.
Können wir nicht was von Dio Reiser nehmen?
Dann darf Graf mit dem euphorisierten Kandidaten in den Haustürwahlkampf ziehen. Wie sich zeigen wird, ist das am Vormittag in Friedrichshain so eine Sache. Zunächst aber geht es noch kurz auf das RAW-Gelände, einer der wenigen übrig gebliebenen anarchischen Kulturorte mit diversen Clubs in Friedrichshain, wo Berlin noch so aussieht wie vor 25 Jahren.
Das hat Inert eine Idee mit reingeschmissen, ob man das nicht auch enteignen kann.
Und ich bin der Überzeugung, dass solche Gelände und solche Flächen halt so die Vereinigtheit so wichtig sind, dass sie nicht in privater Hand gehören.
Naja, die Frage ist halt schon, die wir uns stellen müssen, enteignen wir im Augenblick nur für Autobahnen, für Tagebergen oder für Atomkraftwerke? Ja. Oder heißt auch, Kultur in der Stadt hat auch einen Wert oder wird das alles mit Bürohochhäusern zugepflastert?
Könnte genauso auch von der Linkspartei stammen. Stand jetzt hat man sich übrigens, Berlin typisch, mit dem privaten Investor auf eine Zwischennutzung geeinigt.
Guten Tag, wir sind von den Grünen. Wir würden ganz gerne ein paar Informationen zur Wahl vorbeibringen.
Ah, schade, ich habe gedacht, Sie kommen zu meinem Geburtstag.
Dann alles gut. Aber würden Sie uns ins Haus reinlassen?
Ja, machen wir.
Danke.
Im ersten Haus steigen Graf und Altavil Treppe um Treppe. Beim Hase- und Igel-Spiel mit der Linkspartei aber haben sie verloren. Die Linke war schon da, hat ihre Flyer vor den Türen platziert. Und zu allem Übel bleiben den Grünen die meisten Türen verschlossen.
Guten Tag, wir sind von den Grünen.
Und wenn dann mal jemand aufmacht, dann ist er oder sie noch nicht besonders lange wach.
Ich bin gerade am Frühstück. Geben Sie mir was mit? Gerne.
Super, perfekt.
Ja. Ins Gespräch kommen Kandidat und Spitzenkandidat kaum. Dafür fällt auf, dass hier im Touristen-Hotspot sehr viele Wohnungen leer stehen oder zumindest nicht dauerhaft vermietet sind.
Ich würde tippen, dass wir jetzt auch an vielen illegalen Ferienwohnungen geklingelt haben. Und es ist ein Problem, weil wir im Augenblick die Verfolgung vor allem bei den Bezirken haben. Und gerade im Innenstadtbereich haben wir viel spekulativen Leerstand und viele Wohnungen, die zweckentfremdet werden. Und da ist es schon wichtig, dass das Land vor allem die Verantwortung übernimmt.
Und im Land Berlin ein grüner Bürgermeister, Werner Graf, der mittlerweile ganz schön K.O. ist.
Oh, jetzt habe ich aber geschnauft bei dem Anfang.
Haustürwahlkampf ist in Berlin eine vertikale Angelegenheit. 6 Stockwerke hoch und runter, gut für die Beinmuskulatur, nur heute wenig erfolgreich. CDU-Spitzenkandidat Stefan Evers, 46, Anzug, Brille, kurzes, akkurat gegeltes Haar, trägt einen kleinen silbernen Bären am Jackett.
Das Berliner Bärchen, das tragen alle Regierungsmitglieder.
Und Evers ist Regierungsmitglied, Finanzsenator und, weil die bisherige Amtsinhaberin ausgeschieden ist, zusätzlich Kultursenator. Das macht das Wahlkämpfen nicht unbedingt einfacher. Auch wenn die CDU bei den Umfragen immer vorne mit dabei ist. An diesem Nachmittag will Evers die Mietpreisprüfstelle des Senats in Berlin-Pankow in Augenschein nehmen. Wir sind dort verabredet. Nur das Interview wird nicht in den Räumen der Mietpreisprüfstelle stattfinden. Über die nämlich verfügt der Bausenator und der ist von der SPD. Evers wiederum war in seiner Funktion als Finanzsenator eingeladen, sich zu informieren und nicht als CDU-Wahlkämpfer. Die Presse muss also draußen bleiben oder der Termin fällt aus. Da ist man beim Bausenat und noch Koalitionspartner unerbittlich. Nach dem Termin in der Mietpreisprüfstelle hat Evers Zeit für ein paar Fragen.
Haben Sie eigentlich was gelernt jetzt ein bisschen jenseits?
Ja, ich kannte die Arbeit ja tatsächlich nicht. Ich fand von Anfang an ein gutes Instrument, um zu verstehen, was genau tun die eigentlich, was genau kann ein Mieter eigentlich damit erreichen oder eben auch nicht.
Tatsächlich hat der schwarz-rote Berliner Senat vor einem Jahr diese Mietpreisprüfstelle eingerichtet. Berliner und Berlinerinnen können sich hier kostenlos beraten lassen und erkundigen, am Telefon oder per Mail, ob sie zu viel Miete bezahlen und wenn ja, was sie dagegen unternehmen können. Die Prüfstellentermine sind Monate im Voraus ausgebucht, heißt es von den Verantwortlichen vor Ort. Man bekomme sogar Anrufe aus Bayern von Menschen, die in Berlin eine Wohnung kaufen wollten und sich über die Mietenhöhe informieren. Denen könne man aber leider nicht helfen. Stefan Evers jedenfalls kommt schlauer aus dem Termin, als er hineingegangen ist, sagt er. Warum aber kommt im Wahlprogramm der Berliner CDU Wohnen erst an dritter Stelle, nach Sicherheit und Kriminalitätsbekämpfung, wo Wohnen doch das zentrale Thema im Wahlkampf ist?
Man kann jetzt lange darüber sprechen, was bei den Top-Themen Sicherheit, Bildung, Wohnen auf 1, 2 oder 3 stehen muss. Ganz ehrlich, mir ist alles davon gleichermaßen wichtig. Denn das Leben in dieser Stadt, das Miteinander, das hat Voraussetzungen des Gelingens.
Evers, geboren in Herdecke in Nordrhein-Westfalen, ist ein geschmeidiger Redner und ein sehr guter Wahlkampforganisator. Seine Kampagne bei der Berliner Wiederholungswahl 2023 hat ihm sogar einen Preis eingebracht, so erfolgreich war sie. Derzeit wirbt er mit einem abgewandelten Wovereit-Spruch für sich: Ich bin konservativ und das ist auch gut so. Nun muss er, den SPD-Spitzenkandidat Krach gerne den Ersatzkandidaten nennt, nach der Aufgabe von Kai Wegner für die CDU die Kastanien aus dem Feuer holen, in harter Konkurrenz zu Linkspartei, AfD und Grünen. Wie das gehen soll? Mit einem klaren Feindbild. Es steht ganz weit links von der CDU und das Reizwort steht da auch: Enteignung.
Das Perfide an der Linken ist, dass sie politisch diese Wohnungsnot braucht, um daraus Kapital zu schlagen. Und die Diskussion über Enteignung ist dafür ein prominentes Beispiel.
Evers, ganz Finanzsenator, ist auch der Ansicht, dass die Stadt Berlin die Enteignungen gar nicht bezahlen könnte und dass sie zu steigenden Mieten führen würden, weil Investoren Berlin meiden würden. Die Linkspartei, so viel wird klar bei unserem Gespräch in Berlin-Pankow, ist definitiv ein rotes Tuch für Evers.
Das weiß ja auch niemand, wenn man bei Wohnraum anfängt, wo es dann endet. Die Linke sagt ja auch letztlich, sie will die Systemfrage stellen.
Beim Bauen neuer Wohnungen hat die CDU ein 300 Hektar großes Areal im Visier, von dem hier schon die Rede war. Die CDU ist die einzige Partei, die beim ehemaligen Flughafen Tempelhofer Feld Potenzial sieht. Trotz eines Volksentscheids, der sich 2014 mehrheitlich gegen die Bebauung ausgesprochen hat und eines daraus abgeleiteten Gesetzes.
Niemand möchte das Feld komplett versiegeln und bebauen. Es geht darum, die Stadt an den Rand heranwachsen zu lassen. 200 Hektar stehen überhaupt nicht zur Disposition. Das ist so groß wie ganz Monaco. Das geht darum, am Rand des Tempelhofer Feldes Wohnungsbau für insgesamt 50.000 Menschen zu schaffen. Das würde eine erhebliche Entlastung des Wohnungsmarkts mit sich bringen. Und noch einmal, inmitten der Stadt, nicht irgendwo.
Bräuchte die CDU nur noch eine Gesetzesänderung und Koalitionspartner, die sich darauf einlassen? Klar ist, AfD und Linke werden es eher nicht.
Ich freue mich sehr, sorry für die Verspätung.
Ob Stefan Evers die Stephanus-Stiftung in Berlin-Weißensee aufgrund der Vornamensgleichheit für seinen Besuch ausgewählt hat, ist nicht herauszubekommen. Was sich jedoch schnell herausstellt, auch Steffen Krach, der SPD-Spitzenkandidat, ist gerade auf dem weitläufigen Gelände der Stiftung unterwegs. Die Kontrahenten werden sich hier und heute aber nicht begegnen. Interessiert und sehr gut informiert diskutiert der CDU-Kandidat mit den Vorständen des Stephanus-Trägers der Diakonie, deren Sorgen und Nöte. Und wie so oft geht es beim Finanzsenator ums Geld, beziehungsweise um das Fehlen desselben. Und die Verantwortung der Bundesregierung. Spoiler, findet Evers nicht gut.
Also während uns in den Kommunen zunehmend die Luft fehlt, lösen die gerade ihre Themen von Krankenversicherung, Rente, ob sie es lösen, habe ich selbst mal hingestellt. Aber sie tragen dummerweise die Verantwortung für die Entwicklung unserer Ausgabenlast.
Auch beim anschließenden Rundgang auf dem Gelände ist es zunächst der Finanzpolitiker, der in seiner Eigenschaft als Finanzsenator in Gespräche über Tarifvertragsverlängerungen gezwungen wird.
Und wann würden die eine Rückmeldung geben?
Aber Zeit für Komplimente an den Gastgeber findet sich dann doch noch.
Das ist übrigens eine wunderbare Jahreslosung.
Siehe, ich mache alles neu.
Ja, schön.
Aber Ihnen ist bewusst, dass der biblische Sinn natürlich nicht ist, dass alles Alte weggewischt wird, sondern es geht darum, die alten Verheißungen wieder zum Leuchten zu bringen. Das ist die Idee.
Das ist auch die Idee meiner Wahlkampagne, deswegen habe ich mich gleich wiedererkannt.
Dass die Losung aus der Offenbarung, also aus der Apokalypse stammt, bekommt Evers nicht mehr mit. Er ist schon vorgelaufen. Ellen Überscher, Pfarrerin und Vorstandsvorsitzende der Stephanus-Stiftung, präzisiert:
Die negative Apokalypse erfreut sich natürlich größter Beliebtheit, vor allem bei Leuten, die immer gerne große Gefahrenkulissen schieben. Aber der eigentliche Sinn ist ja, den Entrechteten ihr Recht zu verschaffen. Diese Welt muss vergehen. Ja? Diese ungerechten Zustände müssen beendet werden, damit die Gerechtigkeit kommen kann und der Frieden. Das ist eigentlich der Gedanke hinter der Apokalypse.
Unbeleckt von apokalyptischen Erörterungen beendet Stefan Evers seinen Rundgang auf dem Stephanus-Gelände. Er hat mal wieder viel über Finanzen und wenig über sein Programm gesprochen. Stört ihn das nicht? Zumindest ein bisschen? Evers grinst und erlaubt sich tatsächlich eine kleine Spitze Richtung Friedrich Merz.
Schadet ja nie, wenn ein Spitzenkandidat auch Regierungserfahrung mitbringt.
Tschüss!
Spricht's, steigt Bein in sein E-Auto und fährt auf leisen Reifen davon.